Hallo und willkommen zur neuen Folge How to Fail Wild Startup. In der heutigen Folge sind die drei Gründer von Devletics zu Gast, Darius, Niklas und Erik, mit dem Motto Make Straßenfußball Great Again. Das schaffen sie durch ihre App Einfach Kicken. Sie haben die Grundbotschaft, dort Leute aller Altersgruppen zum Kicken zu motivieren und wieder gemeinsam rauszugehen. In der App kann man Spiele in der Nachbarschaft einstellen, wenn man Bolzplätze in der Nähe hat, und es gibt auch ein sehr cooles Ranking-System, wo man sich gegenseitig bewerten kann und schauen, wo die Skills gegeneinander liegen. Viele weitere Features sind in Planung und gerade schon in Entwicklung, wovon die drei uns erzählen. Aber die Frage ist, wie schaffen sie das Henne-Ei-Problem zu lösen, um eine kritische Masse an Usern zu bekommen, sodass überhaupt Leute in der Nähe die App nutzen wollen? Dazu nutzen sie natürlich verschiedenste Marketingkanäle und ziehen dazu vor allen Dingen Short-Videos in Betracht. Um die App herum haben sie Devletics gegründet, aber haben erstmal den Fokus auf Fußball, dann eventuell noch andere Sportarten, aber ihre oberste Priorität ist es, die App kostenlos und für alle nutzbar zu machen. Wie teilen sie sich die Zeit auf mit Uni und dem Startup? Wo findet man Investoren und Business Angels? Wo kann man Hilfestellung und Unterstützung finden? Das erzählen sie euch in der heutigen Folge. Um direkt zu starten, was sind eigentlich eure Backgrounds und wie seid ihr zu dem Dreierteam geworden, wie wir euch heute finden?
Genau, also ich fange mal an. Ich bin Erik. Nach dem Abi habe ich angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, Fachrichtung Elektrotechnik. Und bin dann relativ schnell durch einen Werkstudentenjob mehr in Richtung IT gekommen. Da habe ich bei in einem Startup gearbeitet, Richtung erneuerbare Energien, Dienstleistungen in dem Bereich. Und bin dann ja verstärkt auch mit Softwareentwicklung in Kontakt gekommen. Fand das total spannend und wollte da immer irgendwie mehr zu erfahren und generell auch immer eigene Sachen ausprobieren. Und ja, das hat mich dann dazu getrieben, dann immer wieder an neue Technologien mir irgendwie anzuschauen, zu lernen und dann auch letztlich nach dem abgeschlossenen Bachelor dann im Master Richtung Informatik, Wirtschaftsinformatik zu wechseln. Das ist so mein akademischer sozusagen Background, genau.
Ja, ich bin mit dem Erik zur Schule gegangen. Der Darius ist auch mit uns zur Schule gegangen, der kommt ja gleich noch dran. Und genau nach dem Abi wusste ich nicht gleich genau, so wie der Erik, was mache ich jetzt überhaupt? Und ich bin dann so ein bisschen zufällig nach Bamberg gekommen und habe dort einen Bachelor Kommunikationswissenschaft studiert. Habe danach einen Master Computing and the Humanities angeschlossen, den ich gerade immer noch studiere. Und ja, man hört es vielleicht am Namen, das ist so ein kleiner Shift von der Thematik her. Also ich hätte auch selber nicht gedacht, dass ich mal in so einer Art Informatikstudiengang lande, nachdem ich das Abi abgeschlossen hatte. Das kam einfach so über die Freizeit während des Bachelors in der Hochschulgruppe. Dort hatte ich dann Kontakt auch zu vielen Informatikern und ja, habe mich auch so ein bisschen mit Design beschäftigt und ja, so führte eins zum anderen. Das ist mein Interesse gewachsen, habe ich noch ein Praktikum gemacht und genau. Irgendwann kam der Erik auf mich zu und wir waren stetig in Kontakt, aber hat mir seine Idee vorgestellt und bin damit eingestiegen.
Ich erinnere mich noch an den Tag. Es war schön. Die Präsentation habe ich noch gut in Erinnerung, war wirklich Quatsch, aber gut, dass du ja gesagt hast.
Dann machen wir mal chronologisch weiter. Ich kam ja auch im Prinzip zum Schluss auch zu der Devletics und einfach Kicken dazu. Ich kenne Erik und Niklas auch schon sehr, sehr lange. Wie gesagt, haben wir die Schulzeit weitestgehend miteinander verbracht. Nach der Schule hat es mich dann direkt in den Vertrieb, ja, sag ich jetzt mal, gezogen. Also ich habe eher den Weg gewählt, nicht direkt akademisch durchzustarten, sondern habe mich beruflich ausprobiert über Berlin, über Stationen bei Immobilienmaklern, beispielsweise auch McMakler, war dann an der Anfangszeit mit dabei. Habe da auch schon mal meine ersten Startup-Erfahrungen gesammelt, ein bisschen Startup-Luft geschnuppert und ja, dementsprechend mich weiterentwickelt im Vertrieb, um dann letztendlich über Berlin wieder zurück nach Kassel zu kommen, in die Heimat. Habe dann doch nochmal angefangen mit einem Studium und studiere aktuell Management und Digitalisierung. Letztendlich immer noch nebenberuflich, das heißt hauptberuflich, habe ich noch genug Zeit für andere Projekte. dann kam letztendlich aber auch der Niklas und der Erik auf mich zu, beziehungsweise ich auf sie und meinte, hey, coole Sache, ich unterstütze euch da sehr, sehr gerne, habe mich eigentlich mehr oder weniger sogar fast selbst eingeladen zur Party, weil ich eben gesehen habe, dass da sehr, sehr viel Potenzial in der Geschichte steckt. Wenn man das mit Vertriebs- und Marketingskanälen noch unterstützt, dass da noch einiges geht. Und so haben wir dann letztendlich nach früher Freundschaft, sehr, sehr früher Freundschaft und Bekanntschaft über die Schulzeit wieder jetzt in einem beruflichen Kontext zueinander gefunden.
Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung von euch dreien. Holt uns doch mal gerne ab, wie sieht denn aktuell eure App Einfach Kicken aus?
Also aktuell ist es so, die Grundbotschaft ist eben, wir wollen Leute zum Fußballspielen zusammenbringen, ganz egal, wie alt sie sind, gerade mit der Einschränkung, dass man 16 Jahre alt sein muss, egal wann, egal wo. Jeder Nutzer kann eben in der App Bolzplätze hinzufügen, Spiele hinzufügen auf diesen Plätzen und die sind dann auf der Karte bzw. auf der Startseite öffentlich einsehbar und so wollen wir eben ermöglichen, dass da Spiele zusammenkommen, die eigentlich sonst gar nicht zustande gekommen wären. Das ist quasi die Grundbotschaft der ganzen Sache. Und das ist noch gespickt mit ein paar kleinen Ergänzungen, zum Beispiel dem Bewertungssystem. Heißt, als Nutzer bei der Registrierung kann man sich in 5 verschiedenen Kategorien selbst einschätzen. Und diese Bewertungen können dann von den Mitspielern nach einem gemeinsamen Spiel eben angepasst werden. Und dann siehst du da so ein kleines so ein Spider-Diagramm in deinem Profil, in dem eben einmal deine eigene Einschätzung mit der deiner Mitspieler verglichen wird. Und genau, das ist dadurch abgerundet. Habe ich was vergessen?
Wenn man sich jetzt treffen möchte, man hat die Gelegenheit, einfach ein Spiel zu erstellen, kann dann ein paar Eckdaten angeben, ja, auf welchem Bolzplatz soll das sein, wie viele Spieler sind optimal für diesen Platz ungefähr, habe ich einen Ball, den ich gleich mitbringe oder will ich noch irgendwas dazu schreiben, dann kann ich das Spiel veröffentlichen, dann ist das für alle Spieler im Umkreis einsehbar, beziehungsweise ist auch auf der Deutschlandkarte sichtbar. Dort kann dann jeder sehen, dass dort auf diesem Platz ein Spiel geplant ist. Dann kann ich dort beitreten, wenn ich das sehe. Und sehe natürlich auch, wer ist schon drin, wer spielt mit, kann noch meine Freunde einladen, kann noch was im Chat klären. Und genau, sobald das Spiel voll ist oder auch nicht, kann man sich zur vereinbarten Uhrzeit am Platz treffen und eine Runde bolzen.
Also ich finde die Idee wirklich sehr, sehr geil. Aber ich muss natürlich auch im Podcast ein bisschen kritisch hinterfragen, wie habt ihr denn bei euch das Henne-Ei-Problem von solchen Plattformen gelöst, beziehungsweise wie sieht da euer Plan für die Zukunft aus? Also die App ist gelauncht, die App ist fertig gebaut mit den ersten Features. Auf zukünftige Features kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Da kommt wahrscheinlich Darius auch nochmal rein mit dem ganzen Marketing und Vertrieb. Wie genau löst ihr es im Prinzip, diese kritische Masse an Personen zu bekommen, damit diese Plattform überhaupt Sinn ergibt und ins Rollen kommt, sich verselbstständigt?
Ja klar, also um die kritische Masse zu erreichen, braucht man natürlich jetzt in der aktuellen Phase Marketingstrategien. Nichtsdestotrotz, die beste Strategie bringt nichts, wenn man den Marketingfall nicht auch mit Geld bedient, damit das eben ja im Großen und Ganzen so zustande kommt, wie man sich das wünscht. Also das ist der Grund, weswegen wir aktuell mit Investoren sprechen, mit Möglichkeiten, ja, ausdiskutieren, kalkulieren, wie man Förderung bekommt, sei es aus universitären Hintergründen oder sei es aus Förderungen von anderen, sage ich jetzt mal, KfW-Geschichten oder Digitalisierungsfonds. All das, was letztendlich uns fördern kann, sind wir am Diskutieren und am Evaluieren. Und das ist jetzt auch so im Großen und Ganzen die Phase, in der wir uns gerade befinden.
Und wie könnten dann solche Marketing-Sachen aussehen? Habt ihr da ganz klassisch dann eben Social-Media-Marketing angedacht mit einem kleinen Post und hier Lust zu kicken? Oder das ist ja eine lustige Sache bei Startups. Ihr müsst ja wirklich krasse Ideen haben beziehungsweise Sachen neu denken, damit man überhaupt darauf aufmerksam wird und sich diese App aus dem App Store runterlädt.
Ja, definitiv liegt der Fokus da auf Social-Media. Also die Kanäle TikTok, Instagram werden von Tag zu Tag gefühlt wichtiger mit frechen Werbesprüchen, mit frechen Reels oder mit ansprechenden Maßnahmen kann man da eher die Menschen erreichen als, du weißt es selbst, über die Presse muss man sagen, nicht mehr so gehen, wie vielleicht früher. Für Fernsehwerbung reicht das Geld auch noch nicht, das vielleicht mal anzusprechen. Also wir können leider noch keine Werbung vor dem Weltmeisterschaftsfinale senden. Deswegen also die ganz klassischen Kanäle im Social-Media-Bereich, die wir da ansprechen.
Ja, und wir wollen da natürlich auch so ein bisschen diesen Gedanken quasi von früher triggern, ne? Also zurück auf den Bolzplatz, einfach zwangloses Kicken fördern und ja, dann auch die Gefühle, die wir selbst so geliebt haben oder immer noch lieben, die wollen wir auch in den möglichen neuen Spielerinnen und Spielern wecken. Das ist quasi die Marschroute.
Ja, der Vorteil von Social Media für uns jetzt als Werbeplattform ist, dass man es darüber eben extrem gut targeten kann, also an welche Zielgruppe man herantreten will. Zum Beispiel über die Location. Strategisch wäre es wahrscheinlich clever, wenn wir ja punktuell werben und nicht super breit. Ja, wenn wir, ich sag mal, 1000 Nutzer in Deutschland, die in 200 Landkreisen sind, ja, die sind nicht viel. Wenn wir 1000 Nutzer im Raum Kassel haben, dann ist das schon mal eine Hausnummer. Dann können wir sehen, daran funktioniert die App überhaupt, wie sie jetzt aufgebaut ist, in einer Stadt, in einem Landkreis oder in verschiedenen Landkreisen. Aber wir müssen ein bisschen schauen, dass wir eben nicht nur jetzt auf die Zahl der Nutzer gehen, sondern auch auf die Dichte, sodass eben ein Netzwerk entstehen kann.
Besonders bei dem Thema Netzwerken und Vereine auch in einer bestimmten Art und Weise hatten wir schon mal zum Vorgespräch drüber gesprochen. Da fand ich die Features für die Zukunft, wenn wir schon mal ein bisschen Richtung Vision der nächsten Jahre, Monate, wie auch immer, gehen. Was plant ihr denn für die Zukunft an Features, um auch mal die Plattform zu erweitern? Neben den natürlich Marketing-Sachen und so weiter, die man sowieso nebenbei machen muss.
Du hast es gerade angesprochen, Vereine. Das ist für uns ein großes Thema, weil wir selbst auch jahrelang schon Amateurfußballer sind und uns eben die Vereine auch wirklich sehr am Herzen liegen, vor allem natürlich unsere Vereine. Und Ziel der ganzen Sache ist eben, dass wir so ein Stück weit den Straßenfußball, den Hobbyfußball mit dem Amateurfußball verbinden in irgendeiner Weise. Und unsere Vision ist da, dass wir quasi unsere sogenannte Bolzkarte, das ist die Landkarte, auf der Bolzplätze zu sehen sind, auf der möglicherweise bald Indoor-Soccerhallen zu sehen sind, dass da eben auch noch Vereine dazukommen, die sich dann eben auch interessierten Hobbykickern präsentieren können, die da quasi ihre Social-Media-Kanäle auflisten können, ihre Trainingszeiten auflisten können, die Ansprechpartner für Trainings und so weiter und so fort und da eben so eine kleine Verbindung schaffen zwischen dem Amateurfußball und dem Straßen-Hobbyfußball.
Und wie könnte dann so eine Verbindung aussehen, neben natürlich der Karte? Es gibt ja beispielsweise diese Apps, wo man dann angeben kann, okay, ich bin jetzt beim Training und so weiter. Wollt ihr diese auch implementieren, diese Funktion, dass man im Einfachkicken als Vereins-App auch in einer gewissen Art und Weise nutzt und in die Richtung dann in Zukunft erweitert oder nur mit dann dem Angeboten hier, das sind die Vereine in eurer Nähe?
Nee, in die Richtung ist nichts geplant. Ich denke, das können die Apps, die es da aktuell gibt, deutlich besser, als wir das können. Und da wollen wir das Rad auch nicht neu erfinden. Das müssen wir nicht machen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Eine Frage, die ich auch noch hatte, war, da ihr Deflatics als Firma im Prinzip jetzt um die App einmal drumherum gegründet habt, wollte ich auch nochmal fragen, ob ihr jetzt den Fokus auch ein bisschen verschieben wollt. Im Prinzip einfach kicken ist jetzt eine Fußballplattform. Wollt ihr ähnliche Plattformen, also eigene Apps dann noch für weitere Sportarten machen? Soll das in diese App mit eingebunden werden, dann eine Deflatics-App beispielsweise entwickelt werden? Oder wie sieht da die Planung aus?
Prinzipiell Deflatics, ja, richtig, das ist die Mutter sozusagen von einfach kicken. Und der Fokus liegt aber absolut auf dieser Fußballgeschichte. Nichtsdestotrotz, wir sind Sportler, wir denken auch in andere Richtungen, haben andere Ideen demnach haben wir uns das so ein Stück weit offen gehalten, ob wir nicht vielleicht in Zukunft doch nochmal zusätzlich in eine andere Richtung gehen wollen. Deswegen haben wir da den Namen Deflatics gewählt, Sportler, Entwickler, das passt.
Die grundsätzliche Idee ist im Prinzip, dass wir uns erstmal darauf konzentrieren, den Fußballsport zu digitalisieren. Aber ich denke, uns allen liegt am Herzen, den gesamten Sport zu betrachten und gegebenenfalls weiter zu digitalisieren, um dann natürlich auch die Menschen wieder vom Sofa mit dem Smartphone in der Hand sitzen, auf die Straße oder in die Sportvereine zu bringen oder eben in die Sportmöglichkeiten zu schieben.
Eine Frage, die ich auch mal spannend finde, wenn man Plattformen betrachtet, die gerade am Wachsen sind, ist immer die Frage, wie das Geschäftsmodell aussieht. Also ihr habt jetzt schon gesagt, ihr sucht gerade Investoren. Einmal natürlich, damit die Plattform wachsen kann, falls man Freelancer etc. noch reinbringen möchte, natürlich für Marketing, um da nochmal mehr Geld reinpumpen zu können. Aber am Ende des Tages braucht ihr auch ein eigenes Geschäftsmodell, um eben dieses ganze Investment wieder in einer gewissen Art und Weise reinzubekommen und ein konstantes Einkommen, ein Revenue Stream zu haben. Wie plant ihr das denn? Weil wenn man es jetzt beispielsweise so machen würde, dass man für ein Spiel irgendwie einen Euro zahlt, dann wird es schwierig. Das haben ja schon viele Beispiele gezeigt, wo man dann sagt, ja, hier einmal kaufen, kostet dann Euro bei digitalen Produkten. Wie plant ihr das? Oder wozu habt ihr euch da Gedanken gemacht?
Also grundsätzlich ist es uns ein hohes Anliegen, dass die App am Ende des Tages für Nutzer kostenfrei bleibt. Mhm. Die generelle Monetarisierung, um eben den Spiel und Spaß zu ermöglichen, dafür brauchen wir eben diese kritische Masse, von der wir auch schon gesprochen haben, damit eben dann wir attraktiv sind, um Marketingstrategien von extern auf unserer App laufen zu lassen. Das heißt, sei es lokale Werbung in der jeweiligen Stadt, in der ich mich gerade befinde, per Pop-ups, oder sind es eben vielleicht auch dann Sportartikelhersteller, die uns mit rückvergütenden Affiliate-Links ausstatten. Das ist im Prinzip die Möglichkeit, wie man das für den Endnutzer kostenfrei hält. Außerdem, klar, wie der Erik auch schon am Anfang angesprochen hat, sind wir gerade dabei, Indoor-Fußballhallen zu implementieren. Und die haben dann tatsächlich auch die Möglichkeit, uns als Software-as-a-Service zu nutzen, um eben ja uns als Buchungsplattform dementsprechend zu verwenden. Ja.
Genau, vielleicht nochmal ein kurzer Einschuss. Es ist uns nicht nur ein hohes Anliegen, dass es kostenlos für den Spieler oder die Spielerin ist, sondern das ist die oberste Priorität. Also das wollte ich nochmal anmerken.
Kann man ruhig nochmal unterzeichnen, definitiv.
Ja, auf jeden Fall wichtig, damit so eine Plattform auch genutzt wird und am Ende des Tages auch allen Spaß macht, weil die App lebt davon, dass viele Spiele oft gemacht werden mit vielen Nutzern. Eine Frage, die ich auch noch hatte, war, ihr habt die zu dritt im Prinzip gegründet, beziehungsweise erst zu zweit, dann ist Darius noch dazugekommen. Wie genau habt ihr die Arbeit bei euch aufgeteilt und plant ihr in Zukunft das Team noch zu erweitern? Oder habt ihr es bereits schon erweitert mit Freelancern oder eben anderen Dienstleistern?
Also aktuell ist es so, Niklas habe ich ja zuerst ins Boot geholt, als ich quasi damit angefangen habe, die App zu entwickeln. Also da habe ich gemerkt, okay, kannst ja doch nicht alles, so nach dem Motto. Ne? Und es wäre sicherlich gut, sich an der einen oder anderen Stelle Rat einzuholen, vor allem auch was das Design angeht, was die Usability angeht. Und da war ich froh, dann mit Niklas einen sehr guten Freund zu haben, der genau in dem Bereich unterwegs ist, und habe ihn dann entsprechend mal angehauen, gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Und das ist eben so die Aufteilung. Produktdesign liegt bei Niklas, die Entwicklung liegt gerade bei mir und bei Darius. Da liegt jetzt der Teil, das Ganze eben auch an die Leute zu bringen. Aber da müssen wir natürlich alle drei irgendwie an einem Strang ziehen.
Und arbeitet ihr bereits mit Freelancern zusammen oder läuft das noch unter euch rein?
Aktuell läuft das alles noch unter uns. Da kommen wir aber auch nicht drum herum, wenn wir jetzt wenn wir all das umsetzen wollen, was wir uns so vorstellen, der Haufen Ideen, dieser Ideenhaufen, wird dann langsam schwer, mit so wenig Manpower umzusetzen. Und ja, deswegen planen wir schon, das Team auch zu erweitern. Ja.
Wir können gerne zum Teil der Herausforderungen und Learnings übergehen. Aber eine initiale Frage dazu habe ich: Wie schafft man es denn im Prinzip, ein Startup, während man noch einen Hauptjob hat? Das macht ihr im Prinzip gerade nebenberuflich in Anführungszeichen aufzubauen. Und wie läuft da die Aufteilung? Weil jeder von euch hat wahrscheinlich noch Hobbyprojekte und so weiter, dass man da nicht eins davon eben nach hinten wegfallen lässt.
Also letztlich ist es ja das Hobbyprojekt. Ja, und das, ist ja gerade das Coole daran. Einerseits ist es wie Arbeit, aber es fühlt sich an wie ein Hobby und macht Spaß. Mhm. Ja, und dadurch ist die ganze Zeit, die man eben investiert und auch die Abstriche, die man dadurch in Kauf nimmt, das wiegt dann eben nicht so schwer. Also So geht es mir zumindest.
Nichtsdestotrotz, wir haben alle Studium in Anführungszeichen einen richtigen Job und daneben unser Herzensprojekt mit einfach kicken. Und es ist eigentlich ein ständiger Balanceakt. Ab und zu habe ich auch mal das Gefühl, das ein oder andere fällt da runter. Und da muss man mal ein bisschen schauen, wie kriegt man das organisiert. Kommt auch mal vor, dass man ein bisschen länger am Laptop sitzt. Aber wie Erik schon angemerkt hat, ja, das ist letztendlich ein Hobby, das wir zum Beruf machen. Vielleicht einmal, ja. Mhm. Und dann kommt man damit auch klar.
Wie habt ihr es eigentlich gelöst, wenn man beispielsweise Investoren-Calls oder generell Geschäftstermine hat? Es wird wenig Leute geben, die sagen, okay, wir können gerne noch 18 Uhr oder 19 Uhr einen Termin machen, wenn man eben ein Investor oder Business Angel ist, dass man die im Prinzip während den, in Anführungsstrichen, normalen Arbeitszeiten tagsüber macht und das noch dazwischen schiebt. Habt ihr da die Möglichkeiten, remote zu arbeiten, das irgendwie noch zwischen zum Mogeln, in Anführungszeichen, oder wie genau organisiert man sowas?
Am besten ist es tatsächlich, wenn man das natürlich ganz früh morgens oder eben in die späteren Abendstunden verlegt. Ich muss da bis jetzt unsere Gesprächspartner auch loben. Also sie sind da sehr bereit, länger oder früh aufzustehen, länger zu arbeiten oder früh aufzustehen. Demnach, klar, schaut man, dass man das eben auslagern kann zu den, sag ich jetzt mal, normalen Arbeitszeiten. Ansonsten muss man es eben dann mal in der Mittagspause machen oder vor- oder nacharbeiten beim Hauptjob. Aber mit einem guten Zeitmanagement kollidiert da eigentlich aktuell nicht so viel, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das läuft aktuell sehr gut.
Wobei man schon dazu sagen muss, manchmal wünscht man sich auch noch einen Ticken mehr Zeit.
Ich glaube, die wünscht man sich wirklich immer. Lass uns auch gerne weitergehen zu den Herausforderungen und Learnings. Was waren denn Probleme, Mauern, vor die ihr gestoßen seid, Herausforderungen? Und wie habt ihr sie bei euch, bei Deathletics, bei Einfachkicken oder generell im unternehmerischen Kontext lösen können?
Also Herausforderungen gab es gerade jetzt vor der Veröffentlichung, sage ich mal, oder in der Phase, auch schon kurz danach oder auch kurz danach, technischer Natur extrem viele. Da haben wir noch gar nicht großartig dran gedacht, zu gründen. Da war es erstmal wichtig, okay, wir wollen jetzt irgendwas machen, wir wollen irgendwas auf die Beine stellen. Und ja, da, das ist eine Liste, die ist unendlich lang, was da alles schiefgelaufen ist an technischen Fragestellungen. Über irgendwelche Bugs bis hin zu, dass mal die komplette Datenbank weg war. Ne? Oh. Das hatten wir jetzt vor kurzem auch nochmal.
Was da passiert?
Da war es zum Glück, noch nicht so schlimm, weil, weil im Prinzip noch nichts drauf war. Aber toi, dass das nicht in einem Jahr passiert. Ne?
Was genau war das für, war das für ein Fehler? Also woran lag das?
Dass in dem Framework, was wir benutzen für die Datenbank, läuft so ab, dass man ab und zu Migrationen vornehmen muss, wenn man zum Beispiel die Datenstrukturen ändert im Hintergrund. Und dann kann es sein, dass, wenn man mal nicht aufpasst und mal nicht alles so migriert, wie das vorgesehen ist, dass es dann zu irgendwelchen Ungereimtheiten im Hintergrund kommt, du aber dann irgendwie im Eifer des Gefechts gar nicht mehr weißt, okay, woran lag es jetzt genau? Und dann ist quasi erstmal angesagt, dass du einen Tag oder zwei Tage auf Fehlersuche gehen musst, bis da irgendwas wieder einigermaßen in Ordnung läuft. Ich kann dir auch wirklich gar nicht genau sagen, was dann der ausschlaggebende Punkt war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der Retter dann, alles nochmal zurückzusetzen. Aber ja, das kann natürlich auch nicht sein. Deswegen haben wir da jetzt mittlerweile auch so ein Stück weit Professionalisierung mit reingebracht und eben uns eine vernünftige Projektstruktur angelegt. Heißt auch mit Quality Assurance, Testsystem und so weiter und so fort. Also, dass wir wirklich eine strikte Trennung haben und eben sowas auch nicht nochmal passieren können.
Sehr gut. Auf welchem Framework basiert das, falls Leute das nutzen, um nochmal ein bisschen abzuholen?
Ja, das Backend basiert auf Django. Okay. Ich habe auch in meiner Werkstudententätigkeit viel in Python entwickelt und daher war das so die erste Wahl für mich. Sehr leicht zu bedienen, also an alle, die da draußen noch planen, irgendwelche Apps umzusetzen, Ideen umzusetzen, kann ich nur empfehlen. Das App-Framework, das ist Flutter. Hat einfach den Vorteil, Cross-Plattform, mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Mhm. Könnten wir uns nicht leisten, jetzt zwei unterschiedliche Code-Bases quasi aufzuziehen.
Flutter hört sich doch super an.
Nicht mal unbedingt ein Fail, aber vielleicht so ein Learning, was wir, wo ich das Gefühl habe, dass das gerade so ein bisschen bei uns einsetzt, ist, wir haben jetzt vor ein paar Wochen damit angefangen, uns sehr stark darauf zu konzentrieren, wie können wir Öffentlichkeit generieren und wie kommen wir irgendwie in Kontakt mit irgendwelchen Leuten und Investoren und sind ständig von einem Termin zum anderen und dann auch mal zu dritt irgendwo hingefahren, was dann wieder ein bisschen Zeit raubt, sodass wir, sodass die Fortschritte, was die Entwicklung der App angeht, irgendwie ein bisschen zurückgefallen ist. Und auf jeden Fall haben wir jetzt festgestellt, wir sollten jetzt definitiv nochmal unseren Fokus auf die App mehr legen bis zum Frühjahr, damit wir dort richtig angreifen können mit Marketing und einer wirklich fertigen App mit neuen Funktionen. Jetzt in dieser Woche kriegen wir auch hoffentlich das nächste Update raus mit neuen Funktionen, die die App nochmal deutlich aufwerten.
Welche Funktionen sind das?
Das wäre dann eben die Integration von Indoor-Fußballhallen, dass Indoor-Fußballhallen zunächst einmal im ersten Schritt von sich aus Events und freie Zeitslots anbieten können in der App, die dann Nutzer dort buchen können und dann dort beitreten können, sei es jetzt als Freunde oder auch, das ist öffentlich, da können dann jeder mit reingehen, bis es halt voll ist.
Sehr cool. Werden die Sachen dann auch auf der Bolz-Map angezeigt? Also die Soccerhallen und dann das Menü dazu? Das ist ein eigener Reiter, eigener Menüpunkt.
Das ist alles auch in der Map zu finden.
Genau, das ist die Idee, das Ganze dann zum Beispiel auch dann nochmal separat hervorzuheben. Die Bolzplätze sind gerade alle einheitlich mit diesem Bolzplatz oder einfach Kicken, Bolzplatz-Icon. Markiert und die Soccer-Arenen oder Indoor-Soccer-Hallen werden dann entsprechend auch mit eigenem Logo dann anzeigbar.
Dadurch, dass ihr zu dritt seid, plant ihr dann eure Power zu dritt dann jetzt erstmal bis Frühling vollständig für technische Entwicklung zu nutzen oder Niklas und Erik dann für die technische App-Entwicklung, Darius dann für Marketing oder wie genau plant ihr das? Plant ihr da zweigleisig zu fahren oder wirklich dann einen vollen Fokus zu setzen?
Ja, da sind wir quasi schon zweigleisig unterwegs, aber wie du es gesagt hast, Niklas und ich werden da den vollen Fokus auf die Entwicklung legen und Darius wird nebenher die Kanäle füttern.
Ich kümmere mich um alles, was die Jungs eben zeitlich nicht schaffen, wenn sie eben tief im Keller verschanzt sind und weiter an der Lösung arbeiten. Also ich denke, alles, was so technisch an Spur ist, überlasse ich ganz gern den zwei Jungs, weil sie da einfach viel, viel Kompetenz mitbringen, die mir da einfach fehlt und das machen sie echt super.
Wenn ihr anderen jungen Gründern Tipps geben könntet, wenn es jetzt darum geht, in dieser heißen Phase mit Investoren, Business Angels und so weiter zu gehen, was waren da eure Learnings im Prinzip aus dieser Zeit? Was könnt ihr in Zukunft verbessern? Was habt ihr vielleicht auch einen Fehltritt gemacht, falsch eingeschätzt?
Ganz wichtig, bereitet euch wirklich sehr gut vor. Damit ist nicht nur die Vorbereitung auf ein Gespräch gemeint, sondern auch zum Beispiel die Herangehensweise, wie gründe ich das Unternehmen, was für eine Struktur hat dieses Unternehmen. Holt euch da definitiv auch Beratung. Das haben wir vielleicht einen Ticken zu spät gemacht, weil wir halt immer darauf aus waren, einfach jetzt irgendwas machen zu wollen. Auch nicht schlecht, finde ich. Also ich bin ein Fan des Machens, aber manchmal ist es auch klüger, mit mehr Strategie daran zu gehen. Und Beispiel bei uns, es fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße, wenn wir jetzt daran denken, potenzielle Investoren reinzuholen, wäre dann die Holdingstruktur, was ja eigentlich ein Must ist. Ja. Und genau das hätten wir halt eben auch gemacht, hätten wir uns früher die Beratung geholt. Es war dann erst vielleicht ein paar Tage zu spät sogar einfach.
Also aber die Holdingstruktur von euch dreien als Gründer, die dann eben...
Quasi auch, ja. Ich meine aber eher die Holdingstruktur der Firma beziehungsweise auch des Produkts, was wir anhaben. Also wir haben jetzt gerade die Devletics UG. Ja. Das wäre dann jetzt im besten Fall, wäre das die Holding der einfach Kicken GmbH. Das ist die beste Herangehensweise, nicht unnötig viele Steuern zahlen zu müssen, sollte es zu einem Anteilsverkauf kommen. Das ist quasi das, was man so strategisch grundlegendes Zeug eigentlich, wahrscheinlich werden uns viele dafür auslachen, zu Recht. aber das haben wir halt völlig verpeilt.
Gibt es die Möglichkeit, das doch im Nachhinein im Prinzip zu machen? Also die Devletics umzufirmieren in Holding und dann eine GmbH drumherum zu bauen?
Ja, da gibt es die Möglichkeit. Da kommen halt noch jetzt ein paar Zusatzkosten auf uns zu. Es hält sich alles in einem Rahmen, aber vermeidbarer Ärger, sage ich mal.
Ich sage mal, klar, es ist vermeidbar, definitiv. Aber ich denke mal, es ist auch nie schlecht, vor der Tatendrang zu sein und nach einer Fail-Fast-Philosophie zu leben. Unser Steuerberater hat heute sogar erst gesagt, dass es manchmal eben so ist, dass man doch mal rechts überholt wird oder rechts überholt, auch wenn es eigentlich verboten ist. Aber das sind eben Sachen, die passieren. Und ich meine, es ist ja letztendlich auch eine positive Entwicklung, wenn man eben, sage ich jetzt mal, einen positiven Fehler macht, der nur dazu führt, dass man vielleicht mal umorganisieren oder umstrukturieren muss. Demnach ist es kein großer Beinbruch.
Ich würde eure Tipps nochmal ein bisschen in die Richtung der ersten Gespräche mit Investoren switchen. Viele Leute, die waren jetzt im Prinzip oder sind gerade auf dem Stand wie ihr vor dem Launch der App beziehungsweise eben mit einem fertigen Produkt und sind jetzt noch einen Schritt vor euch. Wie seid ihr denn überhaupt auf die ersten Leute zugegangen? Wo findet man die Investoren oder wo habt ihr die Investoren gefunden? Hier in der Region, deutschlandweit? Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt euch darauf vorbereitet. Was waren denn Fragen, die man sich überhaupt fragen muss, um eben sich vorzubereiten? Also Pitch wird natürlich jedem geläufig sein, aber was sind dann Fragen, die da wirklich in diesem Gespräch gefragt werden?
Ja, also man kann natürlich sagen, dass man viele Investoren im universitären Background findet, also dass man auf jeden Fall, wenn man aus einer Hochschule kommt, da sehr, sehr viel Beratung findet und auch sich dort viele Investoren tummeln, die eben in Kooperation mit Universitäten oder mit Innovation Hubs zusammenarbeiten, dass man da einfach Kontakte knüpfen kann, um dann eben auf Investoren oder Business Angels zu stoßen. Dann kann man auf jeden Fall nochmal jedem empfehlen, eine ganz große Empfehlung unsererseits ist, sich ein vernünftiges LinkedIn-Profil zu erstellen und auch natürlich über die sozialen Kanäle, gerade LinkedIn, nach Investoren zu schauen und dann auch mit denen direkt per Direktnachricht in Kontakt zu treten. Das ist auch, das macht es eigentlich heutzutage so einfach wie nie zuvor, in Kontakt mit Investoren zu treten, definitiv.
Genau, und was auch von uns dreien noch ein Riesenprivileg ist, dass wir an unterschiedlichen Unis sind. Jede Uni hat gewisse Programme, wie sie Existenzgründungen fördern und dann auch teilweise Workshops, Beratungsdienstleistungen etc. Und da hatten wir jetzt, vielen Dank an der Stelle an die Berater, die sich da zur Verfügung gestellt haben, sowohl in Bamberg als auch in Marburg die Chance, mit Leuten zu sprechen, uns Input zu holen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, auch wie Darius gesagt hat, mit Business Angels, mit anderen Leuten aus der Startup-Welt, Anwälten teilweise. Also es war wirklich, es ist absolut bereichernd, wenn man da das Umfeld nutzt, um da eben auch die Kontakte zu knüpfen. Ganz klare Empfehlung.
Vielleicht nochmal als Tipp, wenn man eben in so Gespräche geht, sichert euch da ab, macht vielleicht schon im Vorhinein NDAs, dass ihr da eben in einem geschlossenen Raum mit den Menschen über eure Idee sprecht, damit eben dahingehend nichts passieren kann, dass ihr da abgesichert seid und bereitet euren Pitch bestmöglich vor, dass da eben auch nichts schiefgehen kann. Wichtig ist natürlich dann ein absolut positives Auftreten mit viel Motivation und Euphorie, um einfach auch für seine App und seine Idee zu brennen. Und dann hat man meistens schon gute Karten und hat letztendlich einen Investor auch schon mit einem Grinsen im Gesicht da sitzen. Und dann, klar, kommt es natürlich darauf an, ob der Investor zu einem passt, ob man sich das vorstellen kann, da gemeinsam einen Weg zu gehen. Aber ich denke, wichtig ist, dass man ehrlich ist, dass man motiviert ist Und ja, man muss einfach abstecken, ob dann der jeweilige Investor gegenüber auch direkt der richtige ist oder ob man sich nicht auch nochmal zwei, drei andere Meinungen anhört zu dem Thema.
Das hört sich doch schon mal super an. Vielen, vielen Dank für all eure Tipps. Ich würde damit zum dritten Teil des Podcasts weitergehen. Ihr seid jetzt zu dritt, deswegen sage ich nicht insgesamt drei, sondern pro Person ein. Was wäre denn ein Tipp, den ihr eurem 16-jährigen Ich geben würdet, wenn ihr nochmal die Möglichkeit hättet, mit ihm zu sprechen oder generell jungen Gründerinnen und Gründer mit auf den Weg geben würdet?
Ja, ich denke, dass man seinem 16-jährigen Ich auf jeden Fall raten sollte, mach das, worauf du wirklich Lust hast. Mach's mit wirklich einer guten Einstellung, mit einer positiven Einstellung. Beiß dich auch mal durch die schlechten Phasen durch und schau vielleicht doch mal, was die Digitalisierung mitbringt und schau wirklich darauf, welche Chancen die aktuelle Zeit einfach bietet und nutze sie im besten Fall. Also das sind auf jeden Fall die Tipps, die ich meinem 16-jährigen Ich geben kann.
Absolut. Kann ich so nur unterschreiben. Vielleicht auch dazu noch nicht so viel nach links und rechts schauen. Klar, anderen geht es wahrscheinlich immer besser irgendwo. Es geht auch anderen schlechter. Aber es ist halt wichtig, genau das zu machen, worauf man Lust hat, wo man auch wirklich für brennt. Und wenn ich jetzt nochmal meinem 16-jährigen Ich einen Tipp geben könnte oder würde, dann wäre es wahrscheinlich, studiere Informatik. Weil es jetzt halt einfach das ist, was mich am meisten interessiert. Aber andererseits kann man auch so argumentieren, wer weiß, wie es dann gekommen wäre, wäre es dann überhaupt, hätte sich überhaupt so entwickelt, wenn ich nicht vorher irgendwas anderes gemacht hätte oder quasi sozusagen quer eingestiegen bin. Das ist eine schwierige Frage, aber das ist so mein Standpunkt dazu.
Dankeschön.
Ich denke, ich würde meinem 16-Jährigen ich auch mal empfehlen, vielleicht mal auf die Informatik zu schielen, weil mit 16, ich generell meine ganze Schullaufbahn, ich war eine Katastrophe in Mathe mehr oder weniger und ich habe Informatik gar nicht gehabt in der Schule. Es war so eine Art Wahlfach und ich wusste gar nicht richtig, was das ist. Dachte, ja, das ist irgendwie so, hat was mit Mathe zu tun, ist nichts für mich, kein Bock drauf. Stimmt auch teilweise, ja, aber letztendlich ist doch auch noch eine Menge mehr. Es gibt auch so viele Felder an der im Bereich Informatik, die verschiedene andere Kompetenzen mit sich bringen, wo einfach so ein Grundwissen nichts schaden kann. Und ja, man kann später immer noch feststellen, dass, obwohl man vielleicht Mathe in der Schule gar nicht so gern mag, dass man das trotzdem lernen kann und sich dann auch freiwillig da doch mal noch mit auseinandersetzt.
Ja. Darf ich noch eine Empfehlung für mein 14-jähriges Ich abgeben?
Ach, gerne. Es geht immer weiter nach vorne.
Das ist ein ganz anderes Thema jetzt, aber ich würde sagen, zieh beim Kicken in der Pause keine dicke Downjacke an. auch am besten keinen Pulli. Das war an einem Tag mal so grob. Ich glaube, Niklas kann sich noch genau erinnern.
Ich kann mich noch ganz genau erinnern.
Siebte, achte Stunde saßen wir dann oben in Bio oder so. Waren vorher eine halbe Stunde einfach draußen kicken in der GHT-Arena, so hieß die bei uns da an der Schule. Das ist ein kleiner Gummiplatz. Und ich habe geölt wie ein Weltmeister, wirklich durch meinen Pulli durch. Hat sich dann auch noch die Downjacke vollgesogen. Ich konnte mich da wirklich kaum mehr bewegen und war kurz davor, du hättest mich ausringen können, ne, sozusagen, und das an der Stelle anmerken.
Hat aber brav nass im Unterricht noch durchgehalten, das muss man sagen, ja.
Das hört sich doch super an. Vielen, vielen Dank für eure persönlichen Tipps, persönlichen Geschichten, persönlichen Ratschläge. Das würde ich doch heute als Abschlussworte für die Folge nehmen. Vielen, vielen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Einfach kicken und der Flatics sind wirklich eine sehr, sehr geile Idee. Ich bin sehr gespannt, was da noch draus entstehen wird. Abonniert den Podcast sehr gerne. Teilt ihn auch, falls euch die Folge interessiert hat, mit anderen Leuten. Danke, dass ihr gekommen seid.
Danke, Joel.
Danke gleichfalls. Hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Danke.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.